Nachdem ich mir beim Schreiben dieser Einleitung gefühlt 10-mal nichts Besseres denken konnte als schlechtes Wetter und Offseason, setze ich heute alle meine Hoffnungen auf unseren Gast. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann sind es, wenn diese Folge erscheint, noch genau 225 Tage bis zur Tour de France. Und unser heutiger Gast weiß sicher schon mehr darüber als die meisten. Wismars Chefstratege war zuletzt vor 5 Jahren zu Gast bei uns. Und seitdem ist so einiges passiert. Wie schlägt man also in 2026 Tadej Pogacar? Ab also auf die Traumreise nach Frankreich mit deiner Besenwagen-Crew. Danke fürs Einsteigen, schnall dich an. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauf.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Partner der Folge ist heute mal wieder 8sleep. Weiterhin, und ich kann das wirklich ganz ehrlich sagen, eins der besten Produkte, die wir hier je beworben haben. Ich schlafe ja manchmal außer Haus, aber wenn ich dann wieder zurückkomme, merke ich wieder, wie viel besser, angenehmer und tiefer ich schlafe auf diesem Produkt. Es ist ein smartes Matratzencover. Paul erklärt euch jetzt gleich nochmal genau, was das ist, weil man muss es auf jeden Fall erklären. Es ist schon wild. Es gibt auf jeden Fall jetzt während Black Week, Cyber Monday, den größten Rabatt darauf, den es bis jetzt gab mit uns. Also hört's euch an.
Genau, wie der Basti bin auch ich wirklich ein riesen Fan davon und hab's in meiner Berliner Wohnung, vermisse es hier in Düsseldorf. Aber ich gehe davon aus, dass ich mir mit dem Rabatt auch noch ein zweites gönnen werde. Auf jeden Fall, es hat mehrere Features. Für mich eins der coolsten ist eigentlich schon fast, dass du die Temperatur regulieren kannst auf diesem Matratzencover und das beidseitig, das heißt einmal die linke und die rechte Seite separat von 12 Grad bis hoch zu 43 Grad. Also da kann jeder seinen Schlaf individuell anpassen. Dazu trackt es auch euren Herzschlag, eure HRV und alle möglichen Gesundheitsvariablen, wie auch Smartwatches und so weiter. Und das Beste daran ist, es ist sogar sehr akkurat. Also wir haben ja alle schon mittlerweile mehrere Devices und können das vergleichen und es ist unglaublich akkurat.
Grundsätzlich ist das Thema, wissenschaftlich ist erwiesen, dass wenn man ein paar Grad kühler schläft, schläft man tiefer. Und das ist wirklich absolut wahr und möchte ich nicht mehr missen.
Und natürlich hat der Pod 5 auch eine integrierte AI. Das heißt, das System lernt automatisch euer Schlafverhalten und wie sich eure Temperatur über die Nacht verändert und passt das dementsprechend auch über die Nacht an. Und desto öfters ihr das nutzt, desto besser wird es und desto besser wird auch euer Schlaf.
So, wer jetzt von euch auch überlegt, sich das zu kaufen, so wie ich das schon die ganze Zeit auch mache, für den habe ich eine gute Nachricht. Und zwar gibt es jetzt einen Riesenrabatt auf die verschiedenen Ausführungen vom 8sleep Pod. Und zwar gibt es bis zu 700 € Rabatt unter 8sleep.com/besenwagen. Da stehen auch nochmal alle Infos, wie das genau funktioniert und welche Größen etc. Also schaut es euch an. Wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, ihr habt auch immer die Möglichkeit, mit Klarna in Raten das zu bezahlen, um nicht auf einmal so viel Geld ausgeben zu müssen. Aber wie ihr von den beiden anderen gehört habt, es lohnt sich.
Ja, Basti, willkommen. Also ich beneide dich um deine Offseason auf jeden Fall.
Ist ja auch nicht, aber...
Ich hatte heute meine erste 5 Grad und Regen Experience im Bergischen. War schön.
Ich bin 2 Stunden gefahren, genau bevor es geregnet ist. Normal fahre ich nie so früh, aber habe ich schnell abgehakt.
Ja, hast du nicht verpasst.
Halt vortrainiert, Paul.
Einmal Halde.
Der macht noch immer so ein Abschlusstrainingslager, damit er jetzt hier nicht so einen Stress hat im Winter.
Ja, ich habe heute Morgen auch eine Runde gemacht Richtung Holland und habe dann Wetterbericht geschaut, geguckt, okay, aus Holland kommt der Regen. Und aber dann das neue Plan, weil ich mich ja noch nicht so auskenne, hat dann wieder so viel Zeit gedauert, dass mir das so quasi eine halbe Stunde weggenommen hat, die ich dann mehr im Regen fahren musste wiederum.
Ja, normal musst du da hinfahren nach Holland, bis der Regen anfängt, umdrehen und dann so vorm Regen zurückfahren, dann hast du die meiste Zeit geschafft.
Okay.
Und dann kannst du straight drauf zu, vorm Regen zurück und dann kannst du ja noch ein bisschen im Regen fahren, wenn du willst, aber...
Ja, das habe ich heute gemacht. Ich wollte es noch nicht, aber habe ich gemacht.
Oder in die andere Richtung einfach und dann mit dem Zug zurück.
Ja, das geht auch. Ja. Mit dem Zug zurück. Das will ich Paul mal machen sehen.
Ja, okay. Aber wo gerade wieder sind, vielleicht wird das ja Vielleicht wird es auch so eine wöchentliche Rubrik, so meine Raderlebnisse. Heute nichts aus Leverkusen, Andi, keine Sorge. Sondern natürlich trotzdem aus der Region, die du ins Herzen geschlossen hast, das Bergische Land. Ich war heute wieder in Velbert und Velbert ist ja ein richtiges Goldstück, oder?
Also es ist ja. Du meinst hier so Langenberg und so Sender.
Ja, also erstmal ist ja auch, du fährst irgendwo in einen Ort rein und dann fährst du durch 5 andere Orte und es heißt immer noch gleich. Also so wie Wuppertal, Velbert, also einfach so Solingen, einfach unglaublich lang. Und auf jeden Fall, das ist ja, also es ist zum Teil echt traumhaft. Da denkst du, also hast nicht das Gefühl, dass du gleich irgendwie im Ruhr, ich glaube, da ist man ja wirklich so fast im Ruhrpott.
Oder fast, ja.
Fast und städtisch. Und das sieht da gar nicht so aus. Ist echt schön da. Ist zwar auch steil.
Die Elfringhäuser Schweiz heißt das.
Ja, fühle ich.
Beim Sender.
Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal am Rad fahren kann, wenn die Sonne scheint.
Weil wo es schön wird, wird einfach in Schweiz hinten drangehangen.
Genau. Hey, du, wo ist die Kölner Schweiz eigentlich?
Gibt's nicht.
Es gibt die Bickendorfer Schweiz. Doch, die gibt's tatsächlich. Ja. Kann man
nicht dein Ernst.
Im Internet nachsuchen. Doch, gibt's.
Geil.
Oh, okay,
Hammer. Ja,
schön.
Ja, nee, bei mir ist einfach nur, ich war ein bisschen krank am Wochenende, dann bei dem schlechten Wetter trainiere ich dann doch nicht so viel, das ist dann einfach meine Offseason, einfach so 200 Kilometer Wochen oder so, bis ich wieder auf Mallorca bin oder ähnliches.
Wann bist du wieder auf Malle?
Ja, das Weihnachtsferien
erst wieder. Eine richtig gute Woche, Basti, deine Ruhewoche.
Ja, aber bei mir ist Offseason.
Profi halt, ne?
Morgen kriege ich so einen scheiß Zahn gezogen. Da kann ich, glaube ich, auch mal 2-3 Tage nichts machen. Also, Off-Season. Was sollst du sagen? Ich muss eine Lüge aufdecken aus unserer letzten Folge. Ich habe gelogen.
Okay.
Ich habe erzählt, Cube und Human, die zwei Firmen wären Brüder, die Gründer. Stimmt gar nicht.
Sind Schwestern?
Also am nächsten Tag, als die Folge rauskam, oder ich weiß gar nicht, ob das sogar noch Abend war, hat mich der von Newman, dem Gründer, der, jetzt weiß ich gar nicht, ob es von Newman oder von Cube war, der Sohn kontaktiert, nee, und meinte,
ist 100%,
so.
Ist hundertprozentig der Sohn, weil er Sohn
Julian
hat. Ja, ich glaube, ja. In Berlin bei Rosa arbeitet er auch, ne?
Kann sein.
Aber da habe ich das Wissen mal schon getroffen.
Bei Rosa arbeiten ganz schön viele Leute, ich weiß nicht. Auf jeden Fall stimmt es einfach gar nicht. Und ich frage mich jetzt, es hat mir halt safe jemand erzählt innerhalb der letzten 3 Monate und ich komme nicht mehr drauf, wer. Also, wenn du dich traust, melde dich. Erstmal, es war jetzt nicht so schlimm, die Lüge, aber es ist auf jeden Fall rubbish. Und wir können das ja irgendwann vielleicht mal in einer Materialwagenfolge oder so genauer beleuchten, aber die zwei Firmen einfach nur gute Beziehungen und von Anfang an zusammengearbeitet. Keinerlei verwandtschaftliche Verbindungen. Ein anderes Feedback hat uns dann ereilt, nachdem wir ja unseren Group Ride mit SRAM mit dem Ziel Monheim angegangen waren. Das kam in der Folge gar nicht so richtig vor. Wir haben ein bisschen gelacht. Paul hat noch was über Monheim erzählt. Und es kam halt darauf raus, dass ich auch Paul bei unserem Ride schon erzählt habe, dass Monheim so eine Steueroase ist und Gewerbesteuer und dies, das. Und wir wussten eigentlich alle gar nicht genau, wie dann die Stadt so richtig Geld einnimmt. Aber Jan Böhmermann hat das für uns aufgedeckt in der Zwischenzeit und hat letzte Woche irgendwie so einen Sonderbericht über Steueroasen rausgebracht, wo Monheim auch mit einem eigenen Bericht beleuchtet wurde. Wir können es jetzt auf jeden Fall erklären. Gewerbesteuer ist super niedrig. Deswegen gibt es auch viel Briefkastenfirmen, die halt doch ein bisschen Gewerbesteuer zahlen. So, es ist auf jeden Fall sehr gut möglich in Deutschland, falls ihr das noch vorhabt. Besenwagenbüro immer noch in Köln mit Gewerbesteuerhebesatz überhalb von dem
auch,
von Monheim.
Leverkusen ist übrigens auch Steuerparadies.
Nice, richtig nice.
Deswegen sind die Spiele von Bayer Leverkusen auch nie so ausverkauft, weil wie sollen Briefkasten denn.
Das sind Briefkastenplätze.
Den muss er ja nur reinlegen.
ja, gut.
Es wurde uns dann aber auf jeden Fall auch zugetragen, dass das bei Monheim irgendwie doch gar nicht so richtig gut geklappt hat scheinbar, weil die haben ganz viele so Sachen gebaut, wie den Geysir-Kreisel, den Schallplattenspielerkreisel, den selbstfahrenden Bus, den es dort gibt, und ein Wohnheimer Resident hat uns geschrieben, die Stadt ist mega verschuldet. Weil hat Ernsthaft? Gar nicht so richtig geklappt, der Plan mit der Gewerbesteuer. Naja, das soll es mal gewesen sein dazu. Ich will aber trotzdem noch empfehlen. Eine Destination gibt es nämlich da, wo man auf jeden Fall als Fahrradfahrer mal hingefahren sein muss. Das ist nämlich Beanlab Café, wo wir auch mit dem Ride waren. Großartige Kaffee. Beste selbstgeröstete Bohnen, top selbstgemachte Kuchen.
Aber da jetzt eine Frage, die Schnecke, die ich bekommen habe, die Zimtschnecke, gibt es die immer?
Ja, meistens. Also wenn die nicht gerade ausverkauft sind, aber
theoretisch. Okay, also weil ich überlege jetzt ja schon seit längerem, was ist so mal in Anführungsstrichen Ruhetagsrunde? Und ich habe es jetzt schon mal considered, dass man da sogar hinfahren könnte. Ich bin jetzt schon zweimal Leverkusen und diese Brücke da und dann, nee, einmal habe ich jetzt auch dann so zurück die Runde gemacht. Mhm. Ist jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen, aber ja, dann wäre es zumindest mal
also, ein attraktives Ziel. Ja. Ich will es mir jetzt hier nicht bei Dino verscherzen. Sorry Dino, aber das ist zu nah.
Das ist wirklich ein bisschen nah, ja. Also, das ist eher so
auch,
Stadtrat.
Auch für den Ride, das war zu nah einfach.
Ja.
Ja, okay. Also das war es jetzt hier mit Feedback und letzte Folge und so weiter. Auf jeden Fall lustig, nochmal diese Böhmermann-Geschichte gesehen zu haben.
Ja. Na gut, dann
das war's heute mit Besenwagen.
Genau. Wir hören uns nächste Woche.
Ja, so richtig fette Meldungen gibt's nicht auf jeden Fall.
Naja, ich finde schon, also zum Beispiel das Premier Tag sich komplett aus dem ehemals Israel Premier Tag verabschiedet hat und jetzt dann bei dem französischen Kontinentalteam bei den Männern und Pro-Team bei den Frauen mit einsteigt als Sponsor, aber nicht als Namenssponsor, sondern irgendwie nur auf dem Trikot, also in dem Team, wo jetzt dann Alison Jackson auch fährt ab nächsten Jahr. Bei, wie heißen sie richtig?
Saint-Michel, Aubert,
irgend
sowas.
Genau. Und das Interessante ist, es wurde jetzt auch schon ein paar Podcasts spekuliert, auf Premier Tag, die hatten ja eigentlich noch einen Vertrag nächstes Jahr, ob die quasi so wie so eine auf Rabobank machen oder Telekom damals, T-Mobile, dass die quasi weiterhin das Geld zahlen für das eine Jahr, aber halt einfach nicht mehr auftreten wollen als Sponsor. Mhm. Das wäre mal interessant zu wissen, weil das Team wird es ja anscheinend weiterhin geben als World Tour Team. Außer Andi weiß ja vielleicht Dinge, die wir noch nicht wissen.
Nee, das, was du gerade vermutet hast, ist auch jetzt neu für mich. Ich weiß nicht, was die für mögliche Ausstiegsklauseln haben, ehrlich gesagt. Es gab ja mal das Gerücht, dass da so ein Konflikt innerhalb der Mannschaft gab, mit, auch im Zusammenhang mit dem Wechsel von Derek G., dass auch irgendwie der Verbleib von Derek G. wesentlich dafür gewesen wäre, dass Premier Tech auch in der Mannschaft bleibt. Und da jetzt irgendwie beide raus sind oder raus wollen, wie auch immer, man weiß ja nicht, wie gerade so der Stand ist. Ja, ist alles so ein bisschen, also man hört viele Gerüchte, alles ein bisschen undurchsichtig und
auf jeden Fall weiterhin mega interessant, was mit Derek G. wird. Ja,
weiß ich auch nicht.
Immerhin positiv schon mal zu vermelden, hat er schon mal geheiratet in der Zwischenzeit. Irgendwie letzte zwei Wochen oder so.
Und geiler Name, Derek G. West.
G. West, also, auf jeden Fall.
Ganz ehrlich, also der sollte einfach Schauspieler werden oder so, oder Musiker, Rapper. Der kann nicht direkt Rapper werden. So, das ist halt, Name steht.
Auch eine Radfahrerin.
Ja, typische Wedding-Season für den Radsport eigentlich. Ne? Hätte man mal eine Rubrik zustarten können, wer jetzt alles geheiratet hat in dieser Off-Season.
Ja. Das stimmt, aber es gab einige. Es gab einige Instagram-Posts. Mich hat es ja völlig verladen, weil irgendwie letzte Woche habe ich gelesen, dass Premier Tech zu Alpecin geht.
Ja, aber das war ja so ein hartes Gerücht einfach, ne?
Ja, ich hatte es irgendwie schon so für bare Münze genommen. Mal wieder.
Also auch da, ne, Spekulation. Ich kann natürlich auch sein, dass die es gemacht hätten, wenn sie das Budget hätten, was sie bei Premier, also bei dem alten Team halt zahlen müssen für 26. Und ich glaube, dass die jetzt klein reingehen als Sponsor bei einem kleinen Conti-Team und bei einem Pro-Team der Frauen und nicht als Namenssponsor, spricht ja eher dafür, dass jetzt auf jeden Fall nicht die Summe eventuell frei geworden ist, die sie eigentlich für 26 geplant hatten. Und da reden wir ja über ein paar Millionen, ne? Also es ist wahrscheinlich nur 1 oder 2 Millionen. Es gibt so ein Title-Sponsor rein übers Jahr 10,
Schlaue Annahme auf jeden Fall.
So, und ja. Aber ich glaube, Alpecin sucht immer noch. Also, ja, Deconic also, muss man ja ersetzen.
Wenn ihr noch 10 Millionen übrig habt, Philipp Rothoft.
Freut sich.
Würde sich vielleicht freuen.
Aber das Konstrukt, was die da mit den ganzen Teams haben, der kriegt das Team bestimmt auch querfinanziert über einen Cross-Sponsor.
Das kann sein, also. Das kann sein. Ich habe übrigens mal mit unserem Freund Juri Hollmann telefoniert, vorgestern.
Wie geht's dem?
Dem geht's auf jeden Fall langsam besser, wo ich mich schon mal sehr gefreut habe. Kann wieder trainieren, ist schon einmal mit Nils Fahrrad gefahren. Das will ja dann schon mal was heißen. Noch auf jeden Fall stabiler Kraftunterschied in den Beinen, aber nach dem Winter, denke ich mal, oder ja, wenn man jetzt so den Heilungsverlauf nach dem Winter, denke ich mal, wieder ganz gut Fahrrad fahren können. Und vielleicht können wir ihn hier demnächst nochmal begrüßen, aber will noch ein bisschen abwarten. Ja, dann nochmal Teamnamen, weil wir schon dabei waren. Das heißt jetzt Pinarello Q365.
In der Reihenfolge?
Ich glaube schon.
Ey, ist auch scheißegal, ne? Geld kommt ja eh aus der gleichen Tasche.
Ja.
Von daher,
Mailand oder Madrid.
Ja, wollen wir noch mal kurz die Hintergründe, also du kennst da die Zusammensetzung besser. Wer ist der Investor? Oder wie ist da die Zusammensetzung? Du bist ja immerhin auch ein Pinarello-Athlet, ein offizieller.
Ein offizieller Pinarello-Athlet. Athlet vor allem. Athlet nämlich. ja gut, wer jetzt da genau, welche Firma das Ganze jetzt irgendwie umspannt, weiß ich natürlich nicht, aber der Mensch, der da hinter den Firmen oder dem Kapital ist, das ist Ivan Glasenberg, glaube ich, gebürtiger Südafrikaner. Kann man auch mal googeln und sich informieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall in einem Haus vereint, die beiden Marken. Und ja, also das mal wieder, muss man ja sagen, attraktive Namen auf jeden Fall, die da im Team aktiv sind. Sportlich kennen wir die Geschichte der letzten Jahre, war es jetzt nicht so überzeugend, aber ich habe so das Gefühl, dass sich da eine ganz gute Truppe jetzt so durch den Einfluss auch von Pidcock und ja, seinem Team, was um ihn herum ist, ja, sich auch mit starken Transfers verbessert hat. Also bin ich irgendwie drauf gespannt, was da so passiert, wie das Team da jetzt sich die nächsten Jahre positioniert.
Wen haben die denn noch so unter Vertrag genommen? Da gab es doch auch ein paar Signings, ja, auf jeden Fall.
War nicht zuletzt.
Ich habe eigentlich gesagt, ein bisschen den Überblick verloren.
Sam Bennett?
Weil es so viele sind.
Wurde doch jetzt nochmal announced zum Schluss, oder?
Ist er bei Q36? Echt?
Haben die nicht noch. Ich hatte Kwiatkowski gehört, aber das ist noch nicht announced, oder?
Nee, der hat 3 Jahre bei Ineos verlängert.
Ach was.
Ja. Also, das habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ja,
ein bisschen. Also,
ich glaube auch, dass der echt dass der auch
also
zu teuer
ich glaube nicht, dass Kwiatkowski da noch hingeht, weil die haben 30 Fahrer für nächstes Jahr, also die haben auf jeden Fall ihr Limit voll ausgereizt. Und ja, ne, Eddie Dunbar wechselt dahin, Thomas Glorck, also 2 weitere Briten, die man kennt,
Quinton Sam Hermanns, Bennett.
Sam Bennett ist ja, wie gesagt, dabei. Also da haben sie schon eigentlich ein paar gute Leute für die Klassiker vor allem eingekauft, würde ich sagen. Und jetzt mit Gloag auch so zumindest mal ein großes Talent für mögliche Rundfahrten. War jetzt ein paar Jahre bei Wismar Liesebike, hat glaube ich den Baby Giro oder sowas gewonnen oder war zumindest mal vorne mit dabei vor ein paar Jahren. Also eigentlich ein vielversprechendes Talent, was jetzt bei Wismar noch nicht so krass durchgezogen hat, aber war auch irgendwie eine Zeit lang verletzt, glaube ich. Also ja, auf jeden Fall so ein britischer Einfluss, ne? Wenn man sich jetzt mal vielleicht die Agenturen oder Agenten der Sportler dahinter anguckt, dann sieht man da auch auf jeden Fall so einen gewissen Einfluss. Ja, aber trotzdem bin ich gespannt. Ich denke mal, die hatten eh schon gutes Material, jetzt vielleicht noch ein bisschen besser. Und dann mal schauen. Jetzt kann Pidcock auf jeden Fall wieder in allen Disziplinen einen Hersteller fahren.
Nochmal kurz.
Der ist ja vorher im Gravel und im, also im Offroad-Bereich eigentlich schon die ganze Zeit noch Pinarello gefahren. Ne?
Genau. Zu Kwiatkowski steht hier irgendwie bei Daniel Benson, aber ist auch schon ein älterer Post, dass er angeblich für 3 Jahre bei Ineos verlängert hat. Ich weiß, ich habe das irgendwo auch irgendwo mal so reingespült in die Timeline, aber ich habe es mal geschaut, bei Pro Cycling Stats steht es noch nicht drin, daher wird es wahrscheinlich noch nicht offiziell kommuniziert worden sein. Ja. Aber das ist so ein wichtiger Fahrer für Ineos eigentlich. Mich jetzt schon wundern, wenn sie den gehen lassen.
Ja, es sind noch so ein paar Fahrer mit einem Namen, die noch nicht irgendwo announced wurden. Ich habe es eben schon zu Andy eben oft gesagt, Sam Welsford sehe ich noch keinen Vertrag irgendwo.
Wo, der war jetzt bei Bora.
Red Bull. Ist aber auch das ganze Jahr eigentlich nicht gefahren. Also der ist so bis zum Sommer gefahren und dann nicht mehr, dachte ich mir so, vielleicht Bahn, ne? Ist er ja auch irgendwie noch aktiv?
Ja, nicht, sein, dass der jetzt, nicht, dass da jetzt auch irgendwie eine Nachricht kommt.
Ja.
Nein, keine Ahnung, ich will jetzt keine Gerüchte streuen, aber ist schon immer, wenn so Fahrer komplett verschwinden, man hört nichts.
Ja, also, der also ist so, bis Ende August Rennen gefahren.
Ja nicht, ne?
Und dann ist er noch zweimal also, DNF oder DNS gegangen.
Ich hatte ihn auch ein Jahr schon mal so vermisst und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass er wirklich im australischen Bahnvierer unterwegs ist und da sogar Olympiasieger geworden ist, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Also so ganz unerfolgreich war der jetzt auch nicht. Klar, die Ergebnisse auf der Straße, da hat man sich, glaube ich, mehr erhofft. Ne? Gerade so, wenn man an den Start bei Bora denkt, Tour Down Under irgendwie 3-4 Etappen gewonnen. Aber dann eigentlich übers Jahr nicht mehr so stabil. Und ich glaube, das hat man eben auch gesehen, ne? So als andere Mannschaft. So, du hast halt so einen Fahrer, den du dann automatisch auch beobachtest, ne? Wenn er in Australien schnell fährt und dann kommt da irgendwie mal ganz lange nichts oder performst halt auch mal wirklich unter dem Niveau, wo, das man vielleicht so von jedem Worldtour-Fahrer erwartet, dann kann das natürlich auch mal ganz schnell so weit kommen, dass dann auch keiner mehr auf dich setzt, ne? Weil auch wenn du dann von so einem Niveau kommst, also du musst ja dann auch noch glaubhaft irgendwie machen können, dass du die gleiche Motivation mitbringst, auch wenn du jetzt irgendwo einen kleinen Vertrag für wenig Geld oder so bekommst. Und das muss man dann auch machen wollen. Ne? Also ich denke, der hat vielleicht auch noch sonst die Möglichkeit, weiter seinen Sport zu betreiben und irgendwie Fokus auf der Bahn zu lassen. Und ist jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, für einen kleinen Betrag jetzt noch irgendwo in der Mannschaft die dritte Geige zu spielen, ne? Was so ein Sprint angeht. Also da haben wir, vielleicht ist dann auch irgendwo die Motivation nicht mehr groß genug. Aber vielleicht wird er jetzt auch nochmal irgendwo announced oder rutscht noch irgendwie nach. Aber wenn du, ja, ne, die letzten, denk mal einfach so an die besten 10 Sprinter aktuell, da würde jetzt Sam Welsford schon gar nicht mehr dazugehören. Ne? Und dann wird es halt auch knapp mit Plätzen.
Ja, vielleicht letzte kleine Teambesetzungsnachricht. Es wird jetzt einmal komplette Rutsche, dieses neue George Hinkepie-Team. Modern Adventure Cycling. Pro Cycling. Announced. Und ja, weiß nicht, manchmal kann und will ich hier auch nicht so richtig neutral bleiben, aber so scouting-technisch finde ich jetzt, da wäre mehr gegangen dieses Jahr. Die haben natürlich so einen kleinen USA-Fokus, sieht man schon, aber weiß ich nicht, wo sie mit der Truppe hinwollen. Oder was sagt ihr dazu? Also es wird ja so ein bisschen so getan, ich würde mich ja nicht aufregen, wenn ich so ein bisschen so getan würde, als wird hier das Rad neu erfunden in den Kommunikationen.
Ja, also was man in Amerika gut kann, ist Marketing, ne?
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz Kontext, ist ja nicht viel.
Das würde auch ganz anders nicht funktionieren, glaube ich, ne? Wenn du als amerikanisches Team jetzt da neu an den Start gehst und dann sagst, ja, wir gucken erstmal, wie es läuft, also kann man sich gar nicht vorstellen, so eine Kommunikation.
Ja, Also Pro-Conti-Team aus den USA, und da ist so in der sportlichen Leitung alles, was jetzt in den letzten Jahren mal Profi war, aus Amerika, oder?
Ja, also ja, ist schon ein gutes Sammelsurium. Ich bin auch gespannt, was man daraus macht. Ja, wo man, also haben sie schon announced, wo sie Rennen fahren wollen? Also ob es auch ein sehr europäisches Programm wird? Ich meine, in den USA gibt es jetzt ja auch nicht so viel Auswahl. Klar, man kann irgendwie so Mittel- und Südamerika gibt es dann doch schon ein bisschen Rennen, aber
ja, schon. Also ich glaube,
oft die drüben sehen werden.
Man hat eine ziemlich hohe Zielsetzung auch, so was ich gehört habe.
Ja, das meine ich ja.
Vielleicht jetzt nicht in den nächsten 3 Jahren in die World Tour, aber schon die Idee, dass man da hin will. Jetzt ist man relativ spät, sage ich mal, mit einer Sicherheit an den Transfermarkt gegangen. Also man war, glaube ich, noch nicht so früh in der Lage, Verträge zu machen, dass man vielleicht noch hätte irgendwie ein bisschen mehr rausholen können. Dann gab es halt einen starken Fokus auf US-Amerikaner. Und dann weiß ich auch nicht, wie das Budget der Mannschaft aussieht, ne? Ob man da jetzt schon größere Leistungsträger reinholt, als jetzt so ein paar, die man aus der World Tour vielleicht aufgefangen hat. Ja, einzige interessante Fahrer in der Liste ist für mich ja auch der kleine Bruder von Ethan Hayter.
Leo Hayter ist der, ja, genau.
Der jetzt auch schon irgendwie mal so ein Sabbatical gemacht hat, nachdem er in der U23 eigentlich geflogen ist, wie selten gesehen. Und vielleicht ist das für so einen Fahrer dann so ein ganz guter Weg. Also ich glaube, da hat so sehr viel Druck auch eine Rolle gespielt. Und jetzt eben so eine Mannschaft, wo jetzt, glaube ich, die Erwartungen von vornherein nicht so hoch sein können, kann man sich vielleicht so ein bisschen abseits des Fokus so nochmal entwickeln und vielleicht nochmal neu in den Sport reinfinden. Aber ja, die restliche Truppe, die wird auf jeden Fall ziemlich viel zugucken.
Ja, ne? Also verstehe ich irgendwie nicht ganz. Also ich will fast behaupten, da sind jetzt noch Fahrer auf dem Markt, die besser sind als alle da drin, außer Leo Hayter.
Ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass die, um das hier auch nochmal, das ist ja eigentlich von George Hinkepie ins Leben gerufen, das Team. Und wie ihr schon sagt, da sind jetzt ein paar, Bob Julik ist, glaube ich, so der Performance Manager der Mannschaft. Dann hast du noch, ich weiß nicht, hier noch zwei ehemalige IF-Fahrer, die da als sportliche Leiter mit reinkommen. Aber
Alex Haus.
Ja, so, ich glaube, Management eben hat den Radsport vielleicht auch die letzten Jahre verfolgt, aber war halt nicht so nah dran, hatte ich das Gefühl, bei manchen Ideen oder Vorstellungen, die sie da mitbringen. Deswegen glaube ich, dass die auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ein bisschen Lehrgeld zahlen nächstes Jahr. Und langfristig wäre es natürlich gut, noch ein stabiles Pro-Team oder vielleicht World-Tour-Team im Radsport zu haben. Und zumindest mal, was der finanzielle Background der Sponsoren angeht, ist das, glaube ich, für eine gute Zeit in die Zukunft gesichert. Und dann gucken wir mal. Vielleicht überrascht uns ja auch der eine oder andere aus dem Kader.
Alright. Ich würde sagen, wir müssen gar nicht mehr so viel News hier erfinden und können uns heute mal auf unseren Gast konzentrieren, oder?
Jo. Ich bin gespannt, ob er die eingangs gestellte Frage auch beantworten kann. Die ist nämlich, glaube ich, heiß begehrt.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, Partner der heutigen Folge auch mal wieder Sally. Und ich frage mich, ob ich mir nicht jetzt langsam mal so ein paar Datenpakete für zu Hause besorgen sollte, weil mein Internet zu Hause so schlecht ist.
Ja, also wir sind ja bei der gleichen Stadt. Ich habe das gleiche Problem. Von daher... Aber ja, ich bin jetzt gerade erst aus der Offseason in die Season gestartet und direkt wieder in die Offseason gegangen für ein langes Wochenende. Und da brauchte ich auch Internet, weil das außerhalb der EU war. Und da war Sally zur rechten Zeit am richtigen Ort, weil ich das noch panisch schnell im Flugzeug gemacht habe. Ich hatte tatsächlich vergessen, das irgendwie rechtzeitig alles zu machen. Aber ja, mit der App ist das ja ganz einfach. Man klickt einfach rauf, installiert die eSIM, wählt das Datenpaket aus, ja, schubsiwups, hatte ich da Internet für die paar Tage.
Und konntest Flugmodus anschalten.
Ja.
Und ich konnte Flugmodus anschalten. Aber jetzt Weihnachtszeit kommt, ne, Skizeit, viele gehen außerhalb des EU-Netzes Skifahren, das heißt in der Jutenschweiz zum Beispiel. Ne? Und was bräuchte man da, Andi, was braucht man da?
Da braucht man natürlich auch Sally. Ja, ist auf jeden Fall immer gut, ein bisschen mehr Datenvolumen mit in Urlaub zu nehmen. Und das kann man mit Sally. Und der beste Ort, um sich Sally zu besorgen, ist natürlich sally.com/Besenwagen. Da gibt es mit unserem Rabatt, den ihr da bekommt, nämlich 15% auf alle Datenpakete. Also checkt's mal aus, sally.com/Besenwagen.
Link in den Shownotes.
So, wie in der Einleitung angekündigt, seit vor 5 Jahren zum letzten Mal hier zu Gast gewesen. Uns kam es allen weniger vor, aber in der Zwischenzeit nicht wenig passiert und befördert worden, auf jeden Fall auch. Kann uns gleich mal up to date bringen. Ich habe dich als Mastermind von Wismars Tour Approach hier vorgestellt. Herzlich willkommen zurück im Besenwagen, Grisha Niermann.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Aber bevor wir eingehen, ich habe eine Frage. Grisha, bist du immer noch fit genug, um mit den Jungs mitzufahren und abzuhängen zum Teil? Also man hört Geschichten.
Um abgehängt zu werden, da bin ich definitiv noch fit genug für. Nein, ich fahr noch relativ häufig mal mit, wenn wir im Trainingslager sind oder vor einem Rennen, aber abhängen tue ich die Jungs leider nicht mehr. Manchmal haben sie Mitleid mit mir.
Kannst du so ungefähre Jahreskilometer schätzen und preisgeben?
Ja, ich würde sagen so 12.000 bis 14.000 ungefähr.
Ah, nice. Ernsthaft? So viel?
Boah. Immer noch. Natürlich. Halt. Fit halten.
Ne? Nice. Alter, krass.
Okay. Ja, kommt doch noch zu was.
Und im Auto?
Keine Ahnung. Das schreibe ich nicht auf. Aber meistens lasse ich mich ja kutschieren im Auto von der.
Wie heißen diese ja, Teile, also die LKWs haben? Daneben
noch die ganzen Radkilometer, also Chapeau.
Ja, ich versuche mich immer ein bisschen fit zu halten noch. Und vor allem, wenn ich beim Rennen unterwegs bin, dann brauche ich auch morgens ein bisschen Ablenkung und ein bisschen Sport, um dann den ganzen Tag wieder durchzustehen. Von daher ist das bisher noch ganz gut. Wenn ich unterwegs bin, dann sitze ich immer morgens um 7:30 auf dem Rad und fahre 1,5 Stunden.
Mega.
Ja.
Ja, die meisten werden dich kennen. Für die, die dich nicht kennen, die jetzt hier zuhören oder zuschauen. Beim letzten Mal warst du noch, glaube ich, sportlicher Leiter bei damals noch Jumbo Wismar, nehme ich mal an.
Jumbo Wismar, das ist korrekt.
Mittlerweile, wir haben gerade gerätselt, wie deine aktuelle Bezeichnung eigentlich ist. Andi sagt Manager, Teammanager. Was steht auf deiner Karte?
Ich hab keine Karte, aber sonst würde da draufstehen Head of Racing. Also ich bin bei uns im Team für die Männer World Tour Mannschaft zuständig, teilweise noch als Race Coach, als sportlicher Leiter auch noch bei den wichtigsten Events und ansonsten als derjenige, der die Coaches anleitet, der die Rennprogramme vornehmlich macht für die Fahrer, der die Vertragsverhandlungen auch führt, das Recruitment macht mit neuen Fahrern und im Endeffekt verantwortlich für die World Tour Männermannschaft innerhalb von einem Management-Team, wo wir zu fünft sind, die sich halt alle Aufgaben im Team untereinander aufteilen.
Ja, ist quasi verantwortlich für alles das Wichtigste. Das ist krass. Kurz nur aus meiner Perspektive, bevor wir hier so ein bisschen mehr in die Details gehen und Fragen stellen, finde ich es auf jeden Fall krass, wie offen und erreichbar du immer bist, wenn zum Beispiel ich noch mal eine Frage habe. Es kam mir dann, es kam uns auch weniger Zeit vor in der Zwischenzeit, weil doch immer noch mal eine Voicemail von dir reinkam oder mal ein Video, als wir mal so eine Tour de France YouTube-Show gemacht haben. Finde ich auf jeden Fall krass bei der Fülle an Aufgaben, die du hast, wie du dir immer noch Zeit nimmst.
Ja, ich danke dafür. Zumindest immer auf alle, die eine Frage haben oder was von mir wollen, zu antworten. Manchmal ist das schwierig, aber weitestgehend komme ich dem nach.
Mega. Ja, und in der Einleitung habe ich schon gesagt, ich hatte keine Lust mehr über hier das Wetter und so weiter nachzudenken und ich konnte mir vorstellen, dass du schon tief in der Tour de France Vorbereitung 2026 steckst, zumindest im Kopf. Ist das der Fall? Wie weit hast du dich schon reinversetzt?
Ja, sobald natürlich da die Streckenführung rauskommt, fangen wir an, drüber nachzudenken, wie wir das vor Augen haben. Im Moment geht es allgemein, bin ich tief in der Vorbereitung fürs nächste Jahr im Allgemeinen. Da sind jetzt, haben jetzt sozusagen Ideen, wie wir das Jahr sehen, mit dem Management-Team entwickelt und haben das jetzt der ganzen Coach-Gruppe vorgelegt, kommen dann nächste Woche wieder zusammen und besprechen das dann und dann wird es einen Plan für alle Fahrer geben, der dann auch mit den Fahrern besprochen wird. Im Moment sind wir noch in der Phase, dass wir intern untereinander da sozusagen uns noch Feedback gegenseitig geben, aber die Augen sind natürlich schon wieder komplett auf 2026 gerichtet und es ist kein Geheimnis zu sagen, dass die Tour natürlich das ja, das wichtigste Rennen ist und das größte Ziel sein wird.
Bleiben wir doch da. Tour-Präsentation, was persönlich vor Ort oder was
ist der? In diesem Jahr nicht. In diesem Jahr habe ich mir das nicht gegeben. Okay. Letztes Jahr war ich mal da und es ist ja mal schön, das gesehen zu haben, aber ansonsten, ja. Ich sag mal, schneller und besser die Übersicht bekommt man, wenn man sich dann online anschaut, wie die Strecke wirklich aussieht. Und wir haben ja mittlerweile auch einige Hilfsmittel und wo wir dann auch direkt die wichtigsten Etappen uns angucken können, auch im Detail. Und ja, das ist, da muss man nicht unbedingt jetzt in Paris vor Ort sein bei der Präsentation.
Dann sag mal deine ersten Eindrücke. Was hast du dir bei der Strecke, was waren die ersten Sachen, die dir in den Kopf gekommen sind?
Naja, dass die Tour anfängt mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona, das wissen wir natürlich schon länger. Ja, würde ich mal behaupten, kommt uns zugute, weil wir in den letzten Jahren immer sehr, sehr gute Mannschaftszeitfahren gefahren haben. Ansonsten, ja, ein paar schwere Etappen. Alpe d'Huez sticht natürlich heraus, zweimal hintereinander, aber ja, ist jetzt auch nicht, für mich jetzt nicht die mega spektakuläre Tour, wo jetzt irgendwelche Etappen drin sind, die man jetzt so gar nicht erwartet hätte. Von daher, ja, wenn du mich fragst, stehe ich dem relativ neutral gegenüber. Eine dreiwöchige Rundfahrt ist immer schwer. Das wird auch die nächste Tour wieder sein, aber ist jetzt nichts, was in meinen Augen da ganz groß raussticht.
Ein Grischa Nehmann-Shop.
Wie findest du denn? Ja. Vielleicht genau. Letztes Jahr gab es den Schock ja schon mal. Was hältst du von der neuen letzten Etappe?
Naja, da gab es natürlich viel umstrittene oder Streit drum, unterschiedliche Meinungen. Wenn wir jetzt mit 10 Sekunden Vorsprung im gelben Trikot auf dem Champs-Élysées fahren würden, dann wäre das ehrlich gesagt natürlich nicht unbedingt mein Favorite. In diesem Jahr hat Wout da einen grandiosen Sieg gefeiert. Dann hat uns natürlich das sehr in die Karten gespielt. Und im Endeffekt denke ich, dass es einfach eine andere Herangehensweise ist. Man muss ganz klar haben, wenn das die letzte Etappe der Tour ist und die Gesamtwertung ist noch nicht komplett entschieden, dann heißt es nicht, wir feiern Samstagabend schon mal eine Party oder wir trinken Sonntag auf dem Fahrrad Champagner, weil beides kann man einfach nicht haben. Da muss man dann auch im Klaren sich drüber sein. Ich denke, dass man das in diesem Jahr ganz gut schon auch gelöst hat, indem es da neutralisiert wurde, weil es im Regen natürlich schon auch, im Endeffekt ist nichts passiert, aber schon auch wirklich sehr, sehr haarig aussah zumindest und ich froh war, dass jetzt die Klassementzeiten da nicht gezählt haben. Andererseits, ja, war es für uns natürlich ein fantastischer Tag, ein fantastischer Sieg von Wout auf Montmartre und war es mit Sicherheit, ich denke, das kann Kritiker oder Befürworter kann dem absprechen, dass das ein Riesenspektakel war.
Ja, was mir jetzt sehen würde, als das letzte Mal hier war, das war im Oktober 2020, also quasi ein paar Monate, nachdem ihr dachtet, ihr hattet die Tour eventuell schon im Sack, dann so ein Tadej Pogacar irgendwie kam und euch beim letzten Zeitfahren das Trikot abgenommen hat von Primoz Roglic. Dann aber habt ihr noch die Tour 2022 und 2023 gewonnen. Wie war das eigentlich so für dich, auch in der Entwicklung, irgendwie als Sportleiter damals und jetzt in einer anderen Rolle, irgendwie das so mitzuerleben, diesen Prozess da, so einen Fahrer zu haben, den langsam aufzubauen und dann irgendwie auch die Tour auch zusammen miteinander zu gewinnen?
Ja, es ist natürlich das größte Ziel, was man erreichen möchte während der Tour. Ich werde oft gefragt, ist das jetzt dann der allergrößte Moment, im gelben Trikot auf den Champs-Élysées zu fahren? Im Endeffekt weiß man natürlich so im Verlauf der Tage vorher schon, dass man die Tour gewinnen wird und ist man mehr damit beschäftigt. Ich hoffe, dass nichts mehr schief geht und wenn das Rennen dann beendet ist, da ist man froh, dass man es überstanden hat und dass jetzt nicht doch irgendwie, keine Ahnung, Jonas 5 Kilometer vom Ziel einen Platten gehabt hat und dann nochmal einen Rückstand hinterherfahren muss oder so. Das ist natürlich mehr ein Prozess Richtung dieses Toursiegs als jetzt der eine Moment, wo man die Tour dann wirklich gewonnen hat. Aber ja, das ist natürlich das allergrößte Ziel des Teams gewesen und es ist auch immer noch die Tour zu gewinnen. Und es war grandios in den Jahren 22 und 23 da die Strategie zu entwickeln, wie wir die Tour gewinnen wollen und es dann auch wirklich aufs Papier zu bringen. Und wir haben mit Tadej Pogacar einen übergroßen Gegner, den es zu schlagen gilt. Und die letzten zwei Jahre ist uns das hat es nicht geklappt und werden alles dran tun, um das im nächsten Jahr wieder umzudrehen und den Spieß wieder auf unsere Seite zu drehen. Aber einfach wird es nicht, das ist klar.
Ja, ich habe da eigentlich direkt zwei Anschlussfragen. Und zwar einmal 23 war ja so ein krasses Jahr. Also ich denke mal, dass du es, hoffe ich, auch so bezeichnest oder so siehst. Mit allen großen Grand Tours gewonnen und dann irgendwie, habt ihr Paris-Nizza und Dauphiné auch?
Ich glaube, haben wir 24 beide gewonnen, aber...
Ja, ihr habt auf jeden Fall sehr viel gewonnen in dem Jahr. Und dann kam so 24 und Pogacar hat dann quasi wieder die Oberhand gehabt und dann dieses Jahr auch. Wie, also versuchst du dich manchmal auch in die anderen reinzunehmen, also für mich als Außenstehender ist, wenn man jetzt so wie Pogacar fährt irgendwie hin und gewinnt alles, die sportliche Leitung muss ja manchmal, hat man das Gefühl, hinten einfach nur noch sagen, ne, stürz nicht und dann mach mal. Ist es für dich eigentlich auch so ein bisschen Motivation und brauchst du es vielleicht auch so ein bisschen, dass es gar nicht so diese krasse Dominanz da ist, sondern halt, dass man wirklich immer wieder irgendwo an irgendwas feilen muss, versuchen muss, Dinge rauszufinden, als wenn man so einen Selbstläufer hat, wie vielleicht ein Pogacar das der Fall ist?
Ja, das kann ich natürlich als Außenstehender auch nicht wirklich bewerten, ob das wirklich so ist, dass Tadej einfach nur
es wirkt so
aufs Rad gesetzt werden muss. Manchmal wirkt es natürlich so, das stimmt. Für uns war es auch im Jahr 2023, haben wir alles gewonnen, aber gerade beim Giro zum Beispiel sah es lange nicht so aus, als wenn das klappen würde mit Primoz und haben wir auch wirklich viel Problemchen gehabt, würde ich mal sagen. Und im Endeffekt hat halt alles geklappt und haben wir die drei großen Rundfahrten gewonnen, haben wir insgesamt extrem viele Rennen gewonnen. Manchmal läuft's halt und nach dem Jahr war uns natürlich auch klar, dass das extrem schwer sein wird, das nochmal zu wiederholen. Und im Jahr danach, 2024, mit den schweren Stürzen von Wout und Jonas, haben wir natürlich auch gleich gesehen, wie es auch laufen kann, leider. Und haben wir viele Rückschläge gehabt, waren wir weitaus weniger erfolgreich. Und natürlich ist es, ich sag mal, eine Herausforderung, so jemanden wie Pogacar die Strategie zu entwickeln. Wie kann man den jetzt schlagen? Manchmal ist es natürlich auch frustrierend, weil er einfach so stark, so dominant ist. Aber ich bin froh, dass wir die Fahrer haben, die wir haben und dass wir eine Chance haben, jedenfalls, um gegen UAE und gegen Pogacar anzukämpfen. Und das treibt einen natürlich auch wieder an, genauso wie mit Sicherheit durch unsere Siege 2022 und 2023 UAE und auch Tadej selber angetrieben worden sind, bei sich jeden Stein umzudrehen und zu gucken, was sie besser machen können, wie sie besser trainieren können, wie sie alles optimieren können, um uns zu schlagen. Und hoffentlich gelingt es uns in der Zukunft jetzt wieder, das wieder auf unsere Seite zu ziehen.
Aber die Steine werden auch weniger, oder? Die man umdrehen kann. Also.
Ja, theoretisch schon, aber es gibt immer wieder neue Sachen, Innovationen, Sachen, die man anders machen kann. Wenn wir jetzt sagen, wir machen schon alles richtig und wir können nichts mehr verbessern oder verändern, dann ist das mit Sicherheit auch nicht der richtige Weg. Und man muss immer weiterhin nach Innovationen suchen, nach Sachen suchen, die man anders machen kann und muss, um sich weiter zu verbessern, um die Fahrer zu optimieren, die Herangehensweise zu optimieren. Aber einfacher wird es natürlich nicht.
Trotzdem muss man sich ja irgendwie neu sortieren jedes Jahr. Andi hat das schon mal reingeschmissen, der fragt dich gleich noch. Aber das ist mehr auf die Fahrer bezogen. Wie geht man in so einen Winter? Ich meine, du hast ein Riesenteam an Performance-Stuff und so weiter. Und es gibt immer wieder Neues, was man umdrehen kann. Und natürlich, ich glaube, die wichtigsten Sachen, die gibt man auch erstmal nicht preis. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, letzten Winter mal nach den Kurbellängen und so weiter gefragt, als rauskam, dass Jonas irgendwie auf 155 unterwegs ist und so weiter. Da wird dann erstmal nicht drüber geredet. Wie funktioniert das bei euch? Also wahrscheinlich, ich stelle es mir so vor, dass die verschiedenen Performance-Stuff-Member einfach Research betreiben, Sachen reinbringen, das können wir neu machen, dass da liegt vielleicht noch ein Prozent und so weiter, und dass das dann bei euch gemeinsam beraten und einfach angetestet wird. Also dieser Kurbeltest, der, ich bin da ja so ein bisschen im Thema, auch schon länger so Bikefitting technisch und teste da schon selber viel rum, der wirkte auf jeden Fall, ich fand's geil, er wirkte aber krass mit der Brechstange. Also Jonas von ist quasi so 2 Zentimeter pro Kurbelarm kürzer zu setzen, wäre ich selber mal wirklich immer noch gespannt, so seine eigene Erfahrung davon zu hören, wie das damals war und wie, wo er jetzt rausgekommen ist und so weiter. Das ist ja immer noch kurz, aber das war schon sehr interessant. So, wie läuft das? Und ja, von diesem Jahr wirst du nichts erzählen können.
Wir haben in der Tat alle möglichen Experten, die Race Coaches, die sind dafür da, über die Taktik nachzudenken, die Performance Coaches zusammen, wir haben Biomechaniker, mit denen wir zusammenarbeiten, einen Aerodynamik-Experten, der fest im Team ist. Jeder kommt da mit Ideen, über die man nachdenken kann. Die Kurbellängen, da hatten wir schon jahrelang drüber diskutiert und ich würde mal beinahe behaupten, haben wir uns noch nicht so richtig rangetraut. Im letzten Jahr haben wir dann gesagt, so, jetzt wollen wir das mal machen. Bei manchen Fahrern ist das super gut angekommen. Andere Fahrer sind im Frühjahr oder zumindest während der Saison wieder auf ihre ursprüngliche Kurbellänge zurückgegangen oder auf einen Kompromiss. Das ist natürlich auch einfach, ist sehr, sehr individuell. Es ist auch kein Geheimnis zu sagen, dass das jetzt nicht der Punkt ist, mit dem man nochmal 10% Leistung gewinnt. Aber es gibt durchaus etliche Fahrer im Team, die da absolut überzeugt von sind, wohingegen andere einfach gerade vom Gefühl her dann sich da nicht so wohl mitgefühlt haben und dann irgendwann gesagt haben, ich möchte wieder zurückgehen, weil ich halt die 10% mehr Leistung auch nicht merke, die mir vielleicht über mein Gefühl hinweg helfen könnten. Und so gehen wir daran. Wir machen nichts einfach völlig unbeleuchtet einfach ins Blaue rein. Da muss schon auch wirklich, wissenschaftlich was hinterstehen, dass das was funktionieren könnte. Aber manchmal muss man die Dinge einfach auch ausprobieren. Und was auch ganz klar ist, im Endeffekt ist der Fahrer derjenige, der damit zurechtkommen muss. Und wir können sagen, ja, theoretisch, wir haben hier 3 wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass eine kürzere Kurbel oder die Kurbellänge das Optimale für dich ist. Und wenn der Fahrer das aber nicht fühlt und da nicht mit zurechtkommt, dann wird er auch nicht gezwungen, weiter mit einer Kurbel zu fahren, die ihm nicht gefällt, sage ich jetzt mal. Weil im Endeffekt muss er die Leistung bringen. Und bin ich auch überzeugt davon, dass das nur funktioniert, wenn die Fahrer auch mental absolut voll im Saft stehen und fit, motiviert, zufrieden sind, wie auch immer, und nicht an sich zweifeln. Und von daher ist das immer spielen da viele verschiedene Faktoren mit rein. Und sind wir natürlich auch jetzt wieder am Gucken, was können wir Richtung nächstes Jahr noch wieder optimieren, verbessern. Das kann ich euch im Detail natürlich nicht sagen. Und das stimmt schon, was Paul sagt. Jetzt die ganz große, wir erfinden jetzt im Moment nicht das Rad wieder neu. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch genauso aussehen und rund sein. Aber wir versuchen halt zu gucken, wo können wir eventuell noch ein paar Quäntchen uns verbessern und auch was machen andere, was wir vielleicht anders machen, wo wir uns auch wieder ein Scheibchen abschneiden können, einfach auch offen zu sein und nicht
nur
zu
denken,
wir machen das alles richtig, wir machen super und alle anderen, die machen alle Fehler, sondern einfach auch links und rechts zu gucken bei anderen Teams, bei anderen Sportarten, um sich wieder was abzuholen, was kann man vielleicht noch ändern, verbessern, optimieren.
Ja, du hast jetzt mir schon 2 Fragen vorweggenommen. Einmal, also beziehungsweise seid ihr eigentlich das Team, würde ich jetzt mal behaupten, im Radsport, wo eigentlich die anderen Teams gucken, was machen die? Zumindest nach außen wirkt das bei euch immer, ich sag mal so up to date, ne? In vielen Bereichen wart ihr auch mit die Ersten, die da ja, Performance-Verbesserungen gebracht haben. Und dann hast du es gerade schon selber erwähnt, andere Sportarten. Hast du schon mal deinen Vorgänger angerufen, wie es im Fußball so läuft? Habt ihr euch da ausgetauscht?
Ja, natürlich. Das passiert natürlich auch. Aber ich denke, dass auch wir uns auch im Klaren darüber sind, dass dass ich bin überzeugt davon, dass wir viele, viele Sachen sehr, sehr gut machen und auch wir nicht jetzt irgendwie Sachen verändern müssen, um sie zu verändern, was gut läuft. Das müssen wir auch weiterhin so machen, aber wir müssen auch weg davon kommen, dass wir 5 Jahre Vorsprung auf jedes andere Radsportteam haben und da alles perfekt machen und die anderen weit, weit von uns entfernt sind. Und man kann zum Beispiel UAE nicht absprechen, dass sie auch neben Tadej Pogacar ein unglaublich erfolgreiches Team haben. Und da gucke ich auch gerne mal hin und denke mir, ja, wir können sagen, ja, die fahren nur so gut, weil sie so viele gute Fahrer haben. Aber so einfach ist das auch nicht. Und von daher denke ich, dass wir gut dran tun, auch offen zu sein für unsere Umgebung und mal links und rechts zu gucken.
Ja, da kommen wir sicher gleich zu dem Kader für nächstes Jahr und wie so die Transferpolitik bei euch funktioniert, weil da hatte Andi auch noch eine Frage zu. Mhm. Aber ich würde jetzt trotzdem mal interessieren, so ein Jahr wie 22 und 23, ihr müsst ja dann wahrscheinlich irgendwann im Winter, habt ihr so ganz viele Steine umgedreht und seid dann auf ein paar Erkenntnisse gestoßen, die vielleicht andere Teams noch nicht hatten. Zurückblickend, habt ihr im Winter schon gemerkt, dass ihr in eine Richtung geht, wo ihr das Saison dominieren werdet? Also konnte man das so quasi vorhersagen auch für euch?
Nein, das denke ich nicht, wenn du auf die Jahre zurückguckst. Aber wir haben natürlich, ich sag mal, 2021 zum Beispiel mit Jonas gesehen, der eigentlich so als Backup für Primoz zur Tour gefahren ist. Primoz dann ausgeschieden und Jonas ist Zweiter geworden. Da war für uns natürlich schon auch klar, der Junge, der kann auch wirklich eine große Rundfahrt gewinnen. Und wir kennen natürlich dann auch alle Werte und analysieren alles. Und das hat uns damals schon auch Hoffnung gegeben, dass wir jetzt nicht meilenweit von Pogacar entfernt sind und dass wir mit der richtigen Taktik, mit der richtigen Strategie, mit der richtigen Entwicklung von Jonas und von Primoz auch wirklich eine Chance haben, da ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Und das hat im Endeffekt auch funktioniert. Und man muss auch sagen, dass wir auch ganz bewusst 2023, nachdem wir fast alles gewonnen haben, gesagt haben, hier, wir dürfen uns jetzt auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen. Wir müssen trotzdem kritisch sein, was besser hätte laufen können während der Saison, was wir vielleicht anpassen, verändern können. Aber manchmal ist es dann halt auch einfach so, dass man unter anderem durch Pech, aber mit Sicherheit auch nicht nur durch Pech, auch durch die Entwicklung von UAE, von Pogacar dann 2024 einfach nicht so erfolgreich war. Und das geht halt leider auch immer ein bisschen in Wellen. Wenn wir jetzt seit 2022 jetzt zum 5. Mal hintereinander die Tour dominiert hätten, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig.
Indeed. Auf was freust du dich am meisten in diesem Prozess? So, was ist dein Steckenpferd da drin? Das hast du schon einige Male gemacht. Und bestimmt ist irgendwas da drin, so dass die Streckenplanung oder was auch immer oder das Persönliche mit den Athleten vielleicht. Du hast ja, glaube ich, auch einige Athleten, zu denen du ein sehr intensives Verhältnis hast. Was ist so dein Ding?
Ja, schon die Vorbereitung auf die Hauptziele, natürlich wirklich intensiv die Vorbereitung auf die Strecken. Das ist was ich jetzt mit meinem neuen Job etwas weniger mache. Für mich ist auch nach wie vor wichtig, dass ich, wenn ich dann zur Tour fahre, dass ich nicht dann zur Tour komme und sage, hier bin ich jetzt, so läuft die Taktik, sondern dass ich vorher mit den Jungs im Höhentrainingslager bin, dass ich sie bei den Rennen schon gesehen habe, dass wir auch wirklich diese Entwicklung, die Vorbereitung dahin gemeinsam machen, dass ich mich da zumindest auch sehen lasse. Und ich sag mal, die Arbeit mit den Athleten macht mir nach wie vor am allermeisten Spaß und wirklich so gut wie möglich vorbereitet zu sein, wenn man dann bei Tour de France oder bei den Frühjahrsklassikern oder wo auch immer bei einer anderen großen Rundfahrt am Start steht und einfach weiß, man hat jetzt zumindest alles dafür getan, um den Athleten optimal zu unterstützen.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Ich muss morgen richtig früh aufstehen und ich habe mir gerade meinen Wecker in der Whoop-App gestellt, weil dann vibriert einfach mein Armband und meine Partnerin wird nicht zusätzlich wach. Das ist auf jeden Fall ein ganz geiles Feature hier.
Hast du eine harte Uhrzeit gesetzt oder hast du so ausgewählt, dass es dich in einem guten Moment, in einem gewissen Zeitrahmen weckt?
Um 6.15 Uhr ist bei mir kein guter Moment. Ausgeschlossen.
Okay. Ja, kein guten Moment hatte ich die Tage auch, als ich die Whoop-App aufgemacht habe, weil wir nutzen ja die Live-Mitgliedschaft und können damit eben alles mit allen Daten arbeiten, aber zum Beispiel John in der mittleren Mitgliedschaft, da gibt es auch diesen Zugang zum Whoop-Alter, über den wir hier schon oft gesprochen haben. Und pünktlich, so kurz vor meinem 39. Geburtstag, bin ich jetzt auch bei Whoop offiziell 38,9 Jahre alt. Und ich dachte mir, okay, ich habe mir jetzt ja eh vorgenommen und ich arbeite dran an den Stellschrauben, die man hier ganz gut einsehen kann. Also vor allen Dingen Zeit in Herzfrequenzzonen zum Beispiel habe ich massiven Nachholbedarf oder Verbesserungsmöglichkeiten habe ich da, sagen wir mal so. Und ich dachte mir, ich brauche eine kleine Challenge und ihr müsst jetzt sagen, ich mache das jetzt ein Jahr lang oder sagen wir mal, bis ich 40 bin. Und wie alt werde ich an meinem 40. Geburtstag sein?
Was sind die Einsätze?
Die überlegen wir uns noch, aber ihr könnt...
Das müssen wir noch nachverhandeln.
Ich sag, du bist am 40,5, an deinem 40.
Also du sagst sogar, ich verschlechter das sogar noch?
Ja, aber also es wird ja mit dem Alter nicht besser und ich sehe bei dir jetzt gerade keine positive Entwicklung hinsichtlich Ausdauersport.
Ich vertraue auf dich, aber mehr als ein halbes Jahr kriegst du nicht hin. 39,6.
Ein halbes Jahr nur? Okay, das schaffe ich auf jeden Fall. Also ihr seid ja auch ziemlich nah beieinander, muss ich sagen. Also ich sag, ich schaffe das auf jeden Fall, bis dahin nicht älter zu werden als jetzt.
Ja, sehr gut. Wenn auch ihr rausfinden wollt, wie schnell oder langsam ihr altert und ob ihr den Andi quasi, wenn ihr auch Richtung 40 wandert, das gerade schlagt, ja, dann gönnt euch einen Monat kostenloses Testen. Oder Rabatt auf alle Mitgliedschaften mit dem Code oder mit dem Link join.woop.com/besenwagen.
Und dann könnt ihr schauen, ob Woop euer Alter so genau schätzt wie bei Andi Stauf oder ob ihr doch wesentlich jünger seid. Aber wenn es so ist wie bei Andi Stauf, dann motiviert es euch ja vielleicht auch Gas zu geben.
Genau. Den Link findet ihr auch wie immer unten in den Shownotes.
So, Andi, stell deine Scouting-Frage.
Warte schon. Scouting-Frage. Ja, wir haben hier im Podcast auf jeden Fall die letzten Wochen viel über Transfers gesprochen und uns ist da auf jeden Fall aufgefallen, dass ihr ein paar doch sehr vielleicht oder noch ein paar sehr überraschende Namen auf der Liste hattet, die 2026 zu euch kommen. Jetzt anders als die, ich sag mal, die anderen beiden Superteams, die es da gibt oder das andere Superteam, kauft ihr auch gerne mal einen Namen ein. Ihr scheint das irgendwie anders zu machen. Was ist da so eure Vorgehensweise? Wie habt ihr das rausgefunden, dass genau diese Fahrer für euch interessant sind?
Nee, aber ich arbeite da sehr, sehr eng mit Patrick Bro zusammen, unser Head of Strategy, der wirklich jedes Radrennen guckt und immer mit allen möglichen Ideen kommt, welcher Fahrer denn jetzt gut ist, wer Talent hat, dass wir Anton Schiffer doch unbedingt eine Chance geben müssen bei uns im Team zum Beispiel. Und dann schauen wir uns die Namen an. Natürlich ist es auch eine Ausrichtungsfrage für uns, dass das ideale Ziel ist, den Fahrer zu finden, den wir dann in unserem Team aufbauen können, entweder schon über das Nachwuchsteam oder halt so wie bei Jonas oder bei Sepp Kuss, als 22, 23-jährigen unbekannten Fahrer ins Team holen können, um ihn dann wirklich zu einem Superstar zu machen. Das ist, ich sag mal, mehr unsere Philosophie als einen Superstar von einem anderen Team einzukaufen, was wir natürlich im letzten Jahr zum Beispiel mit Simon Yates auch gemacht haben und der hat jetzt den Giro gewonnen, das hat auch funktioniert. Aber ich sag's mal, die Kernphilosophie vom Team ist schon mehr Fahrer zu holen, egal jetzt welchen Alters, wo wir absolut noch Entwicklungs- und Steigerungspotenzial sehen und die dann bei uns im Team weiter sich entwickeln zu lassen und idealerweise den nächsten Schritt machen zu lassen. Und ich denke, so kann man auch das Scouting, das Recruiting fürs nächste Jahr sehen, dass wir uns Fahrer rausgesucht haben, ganz klar, wo wir drauf gekommen sind. Das ist echt ein interessanter Fahrer, der läuft vielleicht ein bisschen unterm Radar, aber der würde gut in unsere Mannschaft passen, aus den und den Gründen. Und dann knüpfen wir Kontakte, dann haben wir ein paar Meetings mit den jeweiligen Fahrern, manchmal Manager dabei, manchmal ohne, um zu gucken, haben wir auch wirklich das Gefühl, auch vom Typ her, dass die bei uns ins Team reinpassen. Wir versuchen zumindest, das auch in den Gesprächen dann auch klarzustellen, in welcher Form, in welcher Rolle wir jemanden sehen bei uns im Team. Und wenn das dann alles passt, dann kriegt ein Fahrer ein Angebot.
Ja, Also ich glaube, das erkennt man schon, wenn man sich so ein bisschen näher mit dem Team beschäftigt hat. Also euer Devo-Programm ist ja, würde ich sagen, auch da eins der besten, die es gibt. Und da sind jetzt auch schon sehr interessante Fahrer herausgekommen. Wie nah bist du an der Devo-Mannschaft dran? Oder hast du da deinen Mitarbeiter quasi, der euch die Fahrer anbietet? Oder guckst du dir auch ab und zu mal die Rennen der Jungen an?
Ja, wir haben mit Robert de Groot, den Head of Development, den Chef vom Devo-Team, auch bei uns im Management-Team. Wir arbeiten da schon sehr, sehr intensiv zusammen. Meine Idee ist auch im nächsten Jahr ab und zu mal bei Rennen zu sein, wo wir auch einige Devo-Fahrer dann am Start haben werden. Das Problem ist, dass der Tag leider immer nur 24 Stunden hat und dass das alles auf einmal halt auch schwer zu bewerkstelligen ist. Von daher ist es mehr, dass ich da im Moment mehr auf die Expertise von Robert de Groot oder von Robert Wagner, der jetzt aus dem Devo-Team den Sprung zum World Tour-Team als Coach gemacht hat, aber weiterhin da natürlich sehr, sehr eng mit den jungen Fahrern zusammenarbeiten wird. Da vertrauen wir schon drauf und wir haben natürlich dieses Jahr auch wieder mit Matthew Brennan jemanden ins Team geholt. Da wussten wir schon im letzten Jahr, dass das ein Riesentalent ist, dass der ganz, ganz viel kann, aber der hat uns natürlich trotzdem enorm überrascht in diesem Jahr, wie er sich entwickelt hat und vor allem, wie schnell er sich entwickelt hat. Und ich sag mal, hoffentlich haben wir mit ihm einen neuen Superstar für die Zukunft in 2-3 Jahren. Da sind wir, denke ich, auf dem richtigen Wege, aber das zweite Jahr wird für ihn vielleicht jetzt auch ein bisschen schwerer als das erste, wo noch alles völlig unbekümmert war, er kein Rennen kannte und dann wir ihn zum Beispiel, was ich bei Onlope Newsblatt aufgestellt haben und er dann gesagt habe, ja, ist das ein großes Rennen, wo ist das eigentlich und ist das interessant, ne? Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen anders, wobei er immer noch 20, er ist gerade 20 geworden und hat noch noch viele, viele Jahre vor sich. Da muss jetzt auch nicht im nächsten Jahr schon Weltmeister werden und das grüne Trikot in der Tour gewinnen. Aber da haben wir natürlich einen ganz, ganz, ganz tollen Fahrer, den wir auch schon im eigenen Nachwuchsteam hatten, den wir in seiner Entwicklung begleiten konnten. Und das ist natürlich der Idealfall. Aber auch in dem Bereich ist natürlich der Konkurrenzkampf mittlerweile enorm, enorm groß, dass jedes Talent bei den Junioren schon in einem Kampf von den World Tour Teams, von den großen World Tour Development Teams ist, dass jeder den verpflichten will. Und da ist es auch mal nicht so einfach, die besten Fahrer zu bekommen.
Weil wir gerade schon über Het Nieuwsblad gesprochen haben, so Grand Tours, ihr habt jetzt irgendwie alle drei schon mal in einem Jahr gewonnen, ne? Ihr habt jetzt dieses Jahr auf jeden Giro gewonnen.
Und die Vuelta.
Die Vuelta. die vergisst man immer, ne? Aber Klassiker ist ja auch bei euch immer noch so ein Thema, ne? Also, da bin ich auch ganz gerne oft Kritiker hier und sage, ihr seid immer richtig gut, aber immer zu früh. Also, es kommt einem von außen. Also, so bei Flandern funktioniert es dann irgendwie immer nicht so ganz. Zumindest auch wieder von außen gesehen, ne? Wie sehr wurmt es dich auch, dass es ja in den letzten Jahren vielleicht dann nicht immer da so funktioniert hat, wie ihr es gerne hättet, weil ihr dann zum Teil davor auch echt dominiert habt, auch irgendwie bei Paris-Nizza dann ja auch zum Beispiel auch Jahre hattet, wo ihr unglaublich stark auch als Team schon wart mit einer Klassikermannschaft. Ich denke mal, Wout van Aert, der steht auch jeden Morgen irgendwie auf und hofft, dass er Flandern nochmal gewinnt. Oder so.
Naja, natürlich ist kein Geheimnis, dass Wout in seiner Karriere unbedingt die Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix gewinnen möchte. Und wir als Team möchten das auch sehr, sehr gerne. Ich denke, die Wahrheit ist auch, dass die letzten Jahre vor allem Tadej Pogacar und Mathieu van der Poel in den Rennen enorm stark waren, sodass wir halt manchmal auch am Ende vielleicht schlecht ausgesehen haben, vor allem weil die Konkurrenz so gut war. Bleibt nach wie vor, ist auch kein Geheimnis, dass es im nächsten Jahr ein großes Ziel sein wird. Inwieweit es klappen wird, werden wir sehen, aber wir werden uns darauf vorbereiten. Wir werden absolut das Ziel haben, da auch in die Phalanx einzubrechen und bei den Rennen wirklich um den Sieg mitzufahren. Aber ich sag mal, bei einer Grand Tour ist es vielleicht noch ein bisschen extremer, aber auch bei der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix und bei der Weltmeisterschaft gewinnt am Ende häufig derjenige, der am allerstärksten ist. Und leider war das in den vergangenen Jahren häufig Tadej Pogacar.
Ja, aber mit, so mit dem Tipp
gewesen. Ja.
Mit dem Tipp von Paul jetzt.
Nervt uns auch.
Ja, nein, also das ist ja kein
alle
Tipp.
Alle gleich, aber.
Das war ja kein Tipp. Ich meine, letztendlich gab es ja noch andere Mannschaften, die irgendwie.
Nein, und ich meine, manchmal fahren wir dann halt auch ganz bewusst eine Taktik, um das Finale früher zu öffnen, weil wir uns damit ausrechnen, dass wir dann später mehr Chancen haben, mehr Fahrer. Im Finale noch gegen vielleicht 3-1 gegen Pogacar fahren können oder was auch immer. Aber auch das, da denken wir viel, viel drüber nach, machen wir unsere Taktik. Aber auch die geht leider nicht immer auf, so wie ich mir das dann im Kopf zusammen mit Patrick vielleicht vorstelle, sondern manchmal müssen wir dann im Endeffekt auch anerkennen, dass jemand anders stärker ist.
Okay, die Frage, die ich jetzt stelle, die wirst du mir wahrscheinlich auch nicht richtig beantworten, aber ich stelle sie trotzdem. Ist es manchmal einfach auch sehr frustrierend, so jemanden im Rennen zu haben wie Tadej Pogacar oder Mathieu van der Poel jetzt bei den Klassikern? Wenn man eigentlich schon im Vorfeld weiß, wenn die jetzt nicht gerade hinfallen, wird das schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Also muss man schon mit sehr viel eigener Motivation ja auch reingehen und sagen, wir glauben an uns, aber...
Ja, ne, vor allem das Aber muss man, das ist nicht einfach, aber das muss man versuchen wegzulassen, weil ansonsten braucht man es gar nicht an den Start zu stellen. Natürlich, ich würde sagen, ist das frustrierend. Wir möchten natürlich immer gewinnen und das Ergebnis ist vielleicht manchmal frustrierend. Andererseits ist es, denke ich, einfach auch eine große Herausforderung, die anzunehmen und trotzdem zu versuchen, einen Weg zu finden, um zu gewinnen. Nur, wenn man natürlich 5 Jahre hintereinander dann Paris-Roubaix und die Flandern-Rundfahrt nicht gewonnen hat, dann ist es auch nicht schön. Aber spornen wir umso mehr an, um es nächstes Jahr wieder zu versuchen.
Gibt es irgendwas, jetzt mal ein bisschen off-topic hier, kann sich glaube ich jeder vorstellen, relativ viel zu tun mit diesem Team und diesem Job, den du da hast. Zusätzlich 12.000 bis 14.000 Kilometer, selber auf dem Rad. Gibt es irgendwas, was du machst in einer Mini-Off-Season oder so, um dich mal von dem ganzen Fahrrad abzulenken? Also ich bin der Letzte, der das irgendwie selber braucht. So, ich könnte das auch täglich einfach immer machen. Gar kein Problem, nur rein Interesse halber. Ich gehe so manchmal angeln, aber ansonsten könnte ich eigentlich jeden Tag auch Fahrrad fahren.
Das wäre mir viel zu langweilig. Ja, es ist natürlich ein Job, gerade den ich jetzt habe, auch im Managementbereich, dass ich irgendwo immer erreichbar sein muss. Das stört mich nicht, aber das ist natürlich so. Und die Off-Season, die ist jetzt im Moment gerade für die Rennfahrer, für uns heißt das noch bevor die Saison 2025 zu Ende ist, beginnen wir mit der Planung für Saison 2026 und nächste Woche haben wir Teamtreffen. Bis dahin muss die ganze Planung oder wollen wir die ganze Planung für die Rennfahrer fürs nächste Jahr haben, damit wir Anfang Dezember im Trainingslager das dann mit den Fahrern besprechen können. Auch ich werde übernächste Woche mit der Family eine Woche nach New York fahren und ich hoffe, dass mein Telefon dann nicht ganz so oft klingelt, während ich da bin.
Ja, was wollen wir noch wissen? Meine Fragen sind schon alle beantwortet.
Meine auch.
Ja gut, wir haben dich ja im Intro so ein bisschen angekündigt, dass du dich mit der Frage beschäftigst, wie schlägt man Pogacar nächstes Jahr? Aber so eine richtige Antwort hast du uns jetzt hier noch nicht gegeben. Was ist so deine Idee vom Grundsatz her?
Die würde ich auch nicht geben, wenn ich sie hätte. Aber es ist natürlich ganz klar, dass es enorm schwer ist, diese Frage zu beantworten, weil Tadej einfach extrem universell ist. Im Endeffekt ist er auf jedem Terrain ist er super gut. Das ist natürlich auch man kann sagen, dass Jonas sollte sich auf die Eintagesrennen konzentrieren oder was auch immer. Aber wenn man jetzt Jonas bei Paris-Roubaix an den Start stellen würde, dann würde er nicht um Sieg mitfahren. Das ist mal ganz klar. Und Tadej, der kann das. Und von daher ist es schwierig, da die Schwächen zu finden. Ich denke, dass wir in diesem Jahr in der Tour de France schon dafür gesorgt haben, dass er am Ende auch am Limit war. Hat das dazu geführt, dass er abgehängt wurde? Das nicht. Aber ich denke, dass wir schon eine ganz gute Herangehensweise hatten, die zumindest dafür gesorgt hat, dass er wirklich am Ende auch auch er am Ende seiner Kräfte war, wir auch. Und es ist nur der zweite Platz für uns herausgesprungen. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man dass man es versucht, dass man alles dran setzt, um das möglich zu machen. Weil ansonsten brauchen wir uns alle gar nicht an den Start zu stellen. Und wenn jeder nur mit der Einstellung am Start steht, wir wollen jetzt um den zweiten Platz fahren, dann wird das Rennen nicht unbedingt interessant dadurch.
Also ihr seid immer auf jeden Fall gut auf die Nerven gegangen, was man ja auch, selbst wenn man nicht vor Ort war, reichlich in der Presse lesen konnte.
Ich finde, das wurde gar nicht so, oder zumindest nicht überall so gewürdigt. Ich fand das mega, wie Jonas auch in der ersten Woche schon an jedem kleinen oder an vielen kleinen Stichen da Attacken gesetzt hat und schon versucht hat, was zu starten, dann natürlich abgebrochen hat, wenn Tadej oder alle anderen dabei waren und so weiter. Es wurde in vielen Medien oder in einigen, die ich dann verfolgt habe, im Nachhinein so dargestellt, als hätte er es nie probiert. Und er hat es eigentlich wirklich sogar in der ersten Woche schon richtig auf Messerschneide probiert. Und da komme ich nämlich nochmal zu einer Frage. Ich glaube ja eigentlich, so wie Jonas jetzt die letzten, auch so vor seinem Sturz war es schon, fand ich relativ krass. So, da hat er ja viele kleine Rundfahrten wirklich komplett souverän gewonnen. Und jetzt so im Nachhinein, es wurde ja viel berichtet, dass er auch an irgendwie Explosivität gearbeitet hat. Und so kann man ja auch sehen, dass er diese Attacken jetzt covern oder selber fahren kann. Ein Zielsprint hat er jetzt leider noch nicht gewonnen. Doch, hat er sogar auch einen gewonnen. Aber der war natürlich völlig, völlig am Limit. Ja. Genau. Ich denke irgendwie, und mich interessiert jetzt mal deine Meinung dazu, dass wenn sich ein Jonas Vingegaard auf sowas wie Amstel Gold oder Flandern-Rundfahrt wirklich vorbereiten und konzentrieren würde, er da auch zumindest aufs Podium oder fahren würde, wenn Pogacar dabei ist, Zweiter werden würde. Es wird immer so hingestellt, so ein bisschen, als könnte er das nicht. Diese Europameisterschaften dieses Jahr waren jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Ich glaube, da ist er jetzt nicht mit seiner absoluten Top-Shape an den Start gegangen. Aber was denkst du, ein Tages Jonas Vingegaard, vielleicht nicht Roubaix, aber eigentlich denke ich, der ist so stark. Wenn er das wollte, könnte er es auch.
Ja, das denke ich schon. Wenn er das wollte, wenn er sich wirklich darauf konzentrieren würde, dann könnte er das auch. Flandern-Rundfahrt weiß ich nicht, aber ein Amstel Gold Race oder so definitiv. Ich denke, dass wir mit Jonas die Prioritäten setzen und die liegen bei den großen Rundfahrten. Und das sind auch die Momente, wo er leistungsmäßig, glaube ich, am dichtesten an Tadej Pogacar rankommen kann. Aber man muss einfach auch da sagen, dass einfach auch jeder Mensch und jeder Rennfahrer unterschiedlich ist und dass abgesehen davon, dass Pogacar der beste Rennfahrer der Welt ist, er auch von Februar bis Oktober in Topform ist mit mal kurzen kleinen Pausen dazwischen und das Jonas hat ja, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, völlig verständlicherweise einfach jetzt auch nach einer Tour in der Vuelta zum Beispiel dann einfach auch am Limit und am Anschlag ist und dann nicht nochmal sich eine WM oder eine EM auf absolutem Top-Niveau aus dem Kreuz leiern kann. Das würden wir gerne anders sehen, weil im Endeffekt wollen wir ihn natürlich bei jedem Rennen gewinnen sehen, aber ich denke, dass wir das schon richtig die richtige Herangehensweise haben mit Jonas. Auf diese Art und Weise ist er absolut konkurrenzfähig in den großen Rundfahrten. Und wenn wir jetzt auch noch alle Eintagesrennen und dann auch noch die WM und danach WM noch die Lombardei-Rundfahrt von ihm haben wollen, von ihm sehen wollen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann schwierig werden und dann müssen wir wahrscheinlich bei der Tour de France Abstriche machen und da ist unsere Priorität ganz klar.
Weil wir gerade bei Tour de France Abstriche sind, es gibt ja irgendwo Spekulationen, dass er eventuell auch ein Giro fahren könnte. Vielleicht sind es auch einfach nur so Wortphrasen, die man irgendwie aufgeschnappt hat, weil er, glaube ich, gesagt hat, wir irgendwie auch vielleicht alle drei Rundfahrten mal gewonnen haben. Sehen wir Jonas zeitnah beim Giro?
Ja, ich denke, dass Jonas schon irgendwann in Zukunft den Giro fahren will. Das ist ganz klar. Bei uns ist es auch so, dass die Fahrer, vor allem natürlich die Topfahrer, auch ihre Wünsche äußern können und dann überlegen wir uns gemeinsam die Strategie, wie wir da herangehen können. Da sind wir jetzt gerade dabei und wir werden sehen, was wir im Endeffekt beschließen werden. Aber ich denke, dass für Jonas schon klar ist, dass er während seiner Karriere gerne auch nochmal den Giro gewinnen möchte. Das ist auf jeden Fall ganz hoch oben auf seiner Wunschliste. Das wichtigste Radrennen im Jahr für jedes Team, die Tour de France ist, das weiß er auch. Und das kriegt er auch von uns zu hören. Aber wir werden jetzt gucken und besprechen, wie wir das fürs nächste Jahr sehen.
Ja, ich glaube, jetzt habe ich meine Abschlussfrage. Wie war es, Primoz Roglic zu verlieren? Also auch auf der menschlichen Ebene, weil er hat dem Team ja so viel gegeben über die Jahre. Also ja, auch als er damit zu euch gekommen ist, die ganze Entwicklung, wie das Team ja, hat er mit ihm vollzogen einfach, ne? Wie war das so, den dann irgendwann zu verlieren?
Ja, das ist natürlich schade, weil Primoz ein Riesenrennfahrer ist, der auch, auch jetzt bei Bora weiterhin jedes Jahr seine Rennen gewinnt und mit allen Macken, die er hat, dass er ab und zu mal auf der Nase liegt oder was auch immer, aber er gewinnt immer Radrennen und so einen Fahrer zu verlieren ist natürlich nicht einfach und nicht schön. Andererseits war es, sage ich mal, mehr oder weniger in gegenseitigem Einverständnis, weil für Primoz war klar, er möchte in dem Team sein. Ob er das jetzt ist, das lasse ich einfach mal in der Mitte stehen, aber in einem Team sein, wo er die Nummer eins ist bei den Grand Tours, bei den großen Rundfahrten. Und er hatte bei uns im Team den zweifachen Tour de France-Gewinner. Und das hat im Endeffekt seine Entscheidung forciert, dass er das Team wechseln möchte. Das konnten wir nur akzeptieren, mussten wir akzeptieren, auch weil wir ihm natürlich viel, viel zu verdanken haben, weil er die letzten 10 Jahre unglaublich viele tolle Rennen für uns gewonnen hat. Da wollten wir ihm da keine Steine in den Weg legen.
Abschlussfrage von mir. Ich kann mir schon vorstellen, du fährst gern Fahrrad. Wie viel Materialfetisch ist Christian Nehmann? Was hast du für einen Hobel? Ich meine, ich denke mal, du kannst dir so alles aussuchen, was ihr da stehen habt. Fährst du One-By, fährst du Two-By, was fährst du für einen Laufradsatz, was fährst du für einen Rahmen? Holst du dir schon immer so das Beste auch oder ist dir noch ein bisschen egal, was du fährst?
Oder vielleicht sogar noch ein altes Colnago, noch so ein C16.
Habe ich auch noch zu Hause, aber ein paar alte Giants habe ich auch noch zu Hause. Aber nein, ich fahre zu Hause ein Cervelo S5 mit One-By. Und wenn ich unterwegs bin beim Team, dann habe ich einen R5, den ich vom Team habe. Natürlich sponsorkonform.
warum unterwegs anderes? Leichter zu transportieren? Weil er
immer am Servicekurs steht und dann von den Mechanikern mit zum Rennen bzw. zu den Trainingslagern genommen wird. Und zu Hause habe ich dann mein eigenes Rad.
Fossi ist der Laptop-Akku ausgegangen, ne?
Abgehauen.
Stark.
Sehr gut. Stark, wirklich. Gut. Andi, willst du noch was wissen? Nee, oder?
Ich glaube nicht.
Können wir uns bedanken?
Ich sehe mich ja wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft irgendwann wieder.
Und, bestimmt.
Dahin, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und keine wir sind Sache. Gespannt auf alle Steinchen, die ihr noch umdreht diesen Winter.
Absolut.
Das werden wir definitiv tun.
Danke dir. Super. Bis Alles bald.
Klar. Ciao. Macht's gut. Tschüss.